Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge der Hexemann-Trilogie. In dieser Folge des P&E-Podcasts geht es um das intellektuelle Schaffen von Herrn Hexemann. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Herr Hexemann, wir haben jetzt über Ihre beiden großen Projekte gesprochen. Das eine Projekt haben Sie bereits vollendet, das ist P&E. Das andere Projekt steht noch aus und da arbeiten Sie gerade noch weiter dran. Das ist die Verfassung von Büchern zur Modellierung. Vielleicht können wir da auch gleich anknüpfen und zum dritten Block gehen. Das ist eben das intellektuelle Erbe, wenn man so sagen möchte. Vielleicht geben Sie uns einen kleinen Abriss darüber, wie Sie dazu gekommen sind, was Ihre früheren Arbeiten dazu waren und wie sich der Bogen dort spannt.
Also, ich habe ja irgendwie die Universität betreten mit dem erklärten Willen, ein ordentlicher Marxist zu werden. So war die Idee. Ich selbst habe an der Universität in meinem Studium, also ich glaube eher, ich habe die Universität dümmer verlassen als betreten. In den Zeiten konnte man nichts Richtiges lernen. Ich habe nach sehr kurzer Zeit die Universität dann mit so einem Diplom in Sozialwissenschaften verlassen, für das ich mich geschämt habe, weil das war Tralafitti, was man da lernte. Kriegte aber sofort eine Stelle in der Philosophie an der Uni in Essen und habe dann begonnen, zunächst mich mit Fragen, irgendwie Grundlagen der Ethik, aber auch Logik zu beschäftigen. Ich habe selbst keinerlei vernünftige philosophische Ausbildung an der Uni bekommen. Das war alles Tralafitti und auch keine in der Soziologie. Also ich würde mich selbst weitgehend als Autodidakten betrachten. Ich habe gelernt durch Lehre, denn ich kriegte sofort eine Stelle an der Uni, musste auch lehren und habe aus Angst vor kritischen Fragen, intelligenten Fragen von Studierenden, die mich zur Strecke bringen, natürlich immer übervorbereitet die Lehrveranstaltung betreten, hatte zu Anfang auch wohl eine Neigung zu ausführlichen Einführungsvorträgen, übervorbereitet, also es gab mal irgendwann nach 6 Stunden Einführungsvortrag einen studentischen Aufstand, den ich blutig zusammengeschlagen habe. Und nur, also motiviert vor allen Dingen durch Angst vor kritischen Fragen, die ich nicht mehr beantworten konnte, habe ich mich sehr gut vorbereitet und habe durch diese Sorte von Lehre das gelernt, was ich gelernt habe. Aber eine gute Ausbildung habe ich nicht bekommen. Das merkt man im Übrigen bis heute. Das hat vieles autodidaktische Züge. Das ist in ein paar Hinsichten ist das ein Vorteil. Ich glaube allerdings, überwiegend ist es ein Nachteil. Also Ausbildung ist schon was wert. Es war zu Anfang Ethik, Logik, weil ich dachte, da in der Ecke muss das Fundament sein, das solide Zeug. Aber ich war ja noch in diesem Marxist, aber ich begann die Schriften unserer Gegner zu lesen, also die wir dafür hielten. Und das war vor allen Dingen dann Schriften logischer Empirismus, Carnap, Otto Neurath, Moritz Schlick. Und plötzlich sehe ich Schriften Otto Neurath, Lebensgestaltung und Klassenkampf. Unsere Feinde beschäftigten sich mit sowas. Und dann ging mir auf, also unser Kopf war vollständig durcheinander. Wir waren blind dafür gewesen, was für Positionen der logische Empirismus überhaupt vertreten hatte, dass es da richtig linke Gruppierungen gab, dass Otto Neurath mal in der Bayerischen Räterepublik eine führende Position hatte. Otto Neurath wollte mal die Planwirtschaft in Bayern einführen. Und zwar innerhalb weniger Jahre wollte er eine Zentralverwaltungswirtschaft in Bayreuth einführen, geldfreie Naturalwirtschaft. Der Otto Neurath, der da auf dem Bild ist. Sie kennen vielleicht so ein bisschen die Geschichte der Bayerischen Räterepublik, die wurde dann 1919 im Mai endgültig militärisch niedergeworfen und der Otto Neurath, der Österreicher war, aber eine Privatdozentur in Heidelberg hatte, durfte Deutschland nicht mehr betreten, verlor die Privatdozentur, wurde vor Gericht gestellt, ausgetauscht gegen einen Österreicher und war dann eben in Wien wieder und baute da sein Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum. Beriet dann in statistischen Fragen die sowjetische Regierung bei der Entwicklung der ersten 5-Jahrespläne. 1934 dann dieser autoritäre Putsch in Österreich. Der konnte nicht in Österreich bleiben, der wäre sofort ins Gefängnis gekommen. Und unter Umfahrung von Deutschland ist er dann schließlich erst in den Niederlanden, später in England im Exil gewesen und starb da relativ jung. Irgendwie mit 63 oder so, 1945, hat also jedenfalls das Kriegsende und die deutsche Niederlage noch sehen können. Ich begann diese zu studieren, die Leute. Die waren aber, in Deutschland waren die Texte von denen weitestgehend nicht erhältlich, weil es war eben so, dass zwar der Nationalsozialismus eine Zäsur in der deutschen Philosophie war, der Zusammenbruch des Nationalsozialismus aber nicht. Und die österreichischen, die deutschen logischen Empiristen, die waren teilweise über interessante Umwege, dazu gehört im Übrigen die Türkei, viele waren erst in der Türkei, wo damals eine Reformuniversität gegründet wurde, hatten die ihre ersten Positionen und gingen dann weiter ins Englischsprachige. Also unter Atatürk, der machte ja Schluss mit Islam, das wird alles säkular. Und da hatten Hans Reichenbach zum Beispiel auch eine Position, später alle in den USA und sind da eben sehr erfolgreich geworden. Aber haben auch verloren, sagen wir mal, die politische Stoßrichtung weitgehend. Die USA waren nicht das Pflaster dafür. Carnap wurde allerdings vom FBI wurde er überwacht, weil der war kommunismusverdächtig. Ne? Reichenbach galt auch dafür. Ne? Also mit dieser Emigration habe ich mich dann ausführlich beschäftigt und habe auch eine ganze Reihe von Schriften herausgegeben damals, die damit in Deutschland wieder zugänglich wurden. Das war eine lange Zeit, wo ich das betrieben habe, habe auch die sehr viel jüngere Frau von Otto Neurath, Marie Neurath, kennengelernt in London lebte die. Und die bis ans Ende ihres Lebens war die eine richtig überzeugte Linke und machte auch richtig was dafür. Mit denen habe ich mich beschäftigt, habe dann aber, ich wollte nicht Herausgeber von Schriften nur sein. Ich hatte auch ein paar eigene Geschichten, die ich bearbeiten wollte. Und meine Habil-Schrift war dann eben auf dieser logischen Linie. Die wurde irgendwann, wann wurde die fertig? 82. Ich machte das damals gleichzeitig. Diese Habil-Schrift, Formale Dialektik, ein Beitrag zu einer Theorie des rationalen Argumentierens. Und in der Mitte der 80er Jahre, da wurden plötzlich Computer, ich war 35 dann, ne, die wurden bezahlbar. Und dann, ich hatte ein paar Fragen im Kopf. Also ich kannte das Schelling-Modell, das kannte ich bereits. Von Otto Neurath, ich wollte ganz viel Korrespondenz von Otto Neurath rausgeben. Und da war ich auf ein so eine Geschichte gestoßen. Der hatte immer Geldprobleme und er konnte zu den Kongressen, die er selbst organisierte, nicht hinreisen. Und dann hat er aber Geld gekriegt der selbst in der Immigration befindliche Oppenheim, der mit Hempel Oppenheim dieses Erklärungsmodell da entwickelt hat, der hat ihm was gegeben, wie der vielen was Geld gegeben hat. Der kam aus Frankfurt, war steinreich, musste aber sein Leben retten als Jude und gab ihm Geld. Und dann schreibt der Otto Neurath was über wechselseitige Hilfe. Es gäbe so ein Gesetz, irgendwie degressiver Hilfsbereitschaft. Die Leute seien umso reicher, umso weniger seien die zur Hilfe bereit. Und das hat mich interessiert, irgendwie der Gedanke. Und ich hatte ja schon Spieltheorie und so was studiert und dann habe ich damals erstmals so ein Solidaritätsspiel präzise definiert, auch Gleichgewichtsbedingungen dafür ausgerechnet und dann das Problem mir aufgeworfen, also wir nehmen mal an, Leute sind mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten hilfsbedürftig und sie können sich helfen, wenn sie in einer Periode nicht selber, sie können anderen helfen, wenn sie in einer bestimmten Periode selber nicht hilfsbedürftig sind. Aber sie sehen sich ihre Wahrscheinlichkeiten, hilfsbedürftig zu werden, an. Und sie können rechnen und wissen wird über die Wahrscheinlichkeiten, sich wiederzutreffen. Wird für Netzwerke von wechselseitiger Hilfe entstehen, und zwar auf einem Schachbrett. Ich, inspiriert durch Schellings Modell, dachte immer in Schachbrettkategorien. Zweidimensionale Welt mit Individuen mit wechselseitiger, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten hilfsbedürftig zu werden, aber rationale Spieler ansonsten im Wesentlichen. Ich muss ein paar Bounded Rationality Annahmen machen, weil das sonst nicht handhabbar ist. Was für Strukturen bilden sich dann raus? Und das war inspiriert durch Neuraths Bemerkungen, degressive Hilfsbereitschaft. Und das war das Erste, was ich dann mit Computern zu machen begann. Ich kaufte mir diesen Computer. Musste ich mir selbst kaufen. 14.000 Mark damals kostete ein Computer, der immerhin eine 20 Megabyte Festplatte hatte, was phänomenal war. Und mit dem Computer habe ich dann das Programmieren gelernt. Und lernte Pascal, programmierte das in Pascal und ich habe ein Datenbankprogramm geschrieben, Literaturdatenbank, Zettelkastensystem geschrieben. Das ist sogar, also ich habe das damals verschenkt, dann, als es fertig war, an so Lehramtsstudenten, die keinen Job hatten und dann eine Firma aufmachten. Und der Deal war, wenn die damit reich werden, dann kriege ich was ab, aber wenn nicht, dann ist es auch egal. Und da sind auch irgendwie so 150 Lizenzen von vertickt worden. Damit habe ich das Programmieren gelernt. Das war ein ziemlich ordentliches Programm. Dann kam allerdings Windows und ich hatte das Betriebssystem davor, auf MS-DOS hatte ich das programmiert und ich hatte keine Lust, das jetzt auf Windows zu übertragen. Und so ist das dann. Ich habe aber Programmieren gelernt. Ich wusste ja auch nicht, ob aus mir in der Uni was würde. Ich hatte ja zwar ein sehr prestigeträchtiges Heisenberg-Stipendium inzwischen, aber das ist für 6 Jahre. Und ob man eine Professur kriegte, das war nicht sicher. Damals war der Markt ganz schlecht. Die Neugründungen an Universitäten hatten dazu geführt, dass junge Leute auf alle möglichen Stellen kamen. Und dann kamen Finanzierungsprobleme und dann wurde jahrelang praktisch keine Stellen mehr ausgeschrieben. Da war man ziemlich arm dran. Das wurde im Übrigen erst besser durch den Zusammenbruch der DDR. Wir hatten eine unheimliche Menge an habilitierten Privatdozentinnen und Privatdozenten in der Philosophie. Dann wurde die Philosophie in der DDR abgewickelt und die wurden da alle reingesetzt und plötzlich war der Markt geklärt. Und so ist das gewesen, zulasten der ganzen DDR-Leute da. Ich dachte, wenn ich programmieren kann, kann ich auch vielleicht den ganz anderen Weg gehen, wenn das mit der Wissenschaft nicht klappt. Das war nicht alles nur Zuckerschlecken. Ich hatte, glaube ich, ziemlich gute Ideen, was man machen konnte. Und vor allen Dingen die Idee, für die allerdings die Hardware fehlte, eben Programme zu schreiben und alles werbungsfinanziert zu machen, weil man da eben das Gute da reinblenden kann. Wollte so einen Küchencomputer entwickeln, da hatte ich sogar Designentwürfe für gemacht, ne, der alles verwaltete, nämlich die Kühlschrankbestände, ne, und gleichzeitig Rezepte einblenden konnte und so ein Zeugs. Also das war nicht schlecht, weil ich als Option gesehen habe. Aber ich kriegte einen Ruf nach Bremen da an die Uni und begann dann erstmals, erst danach habe ich begonnen zu veröffentlichen mit Computersimulation. Das war der ganze erste Kram, betraf immer Solidarnetzwerke. Und die haben mich dann natürlich für einen Freak gehalten, Computerfreak. Und haben darüber auch, da ist 15 Jahre ist da nur drüber gelacht worden. Die haben gedacht, ich sei durchgeknallt. Mir selbst, ich habe immer gedacht, vermutlich die einzige Rechtfertigung für so eine Professur mit der Dauerstelle ist, du kannst jetzt machen, was du für richtig hältst. Und dass sie mich für durchgeknallt hielten, das hat mich nicht interessiert. Ich wurde eingeladen zu Vorträgen, dann wurde die erste Frage war immer, was hat das mit Philosophie zu tun? So ging das immer, wenn man so anfing. Ja, und ich war ein bisschen arrogant dann und habe so Sachen gesagt, ja, vielleicht nichts, aber es gäbe sehr viel schlimmere Sachen, als dass das nicht Philosophie sei. Zum Beispiel, dass es langweilig sei. Das glaubte ich hier aber nicht. Und habe da einfach, also es war mir egal und das war nicht gespielt. Es war mir wirklich egal. Ich wollte das jetzt machen. Irgendwie nach 15 Jahren hörte das auf, dass sie darüber lachten und dann wurde ich innerhalb weniger Jahre Pionier, ne, in diesem Kram und das ist eben dann auch so geblieben. Das war alles gut so. Ich war ja in Bremen und hatte da einen Freund, wir machten immer zusammen einen Langstreckenlauf im Bürgerpark. Das war der Ulrich Krause, Mathematiker. 10 Jahre älter als ich. Wir liefen immer zusammen. Wir waren auch ziemlich gut. Wir liefen 25 Kilometer da auf dem Deich. Das ist schon ganz gut, ne, irgendwie. Und der hatte das Bounded Confidence Modell im Kopf. Und das Bounded Confidence Modell ist ja einfach so ein Modell, Leute haben Meinungen, die sich als reelle Zahlen ausdrücken lassen. Zum Beispiel Meinungen über Wahrscheinlichkeiten für irgendwas. Und sie updaten ihre Meinungen im Lichte der Meinungen anderer. Und zwar einfach so, dass sie diejenigen, die nicht zu weit sind, entfernt sind, die nehmen sie ernst und bilden den Durchschnitt darüber. Und dann geht das weiter. Das ist das einfache Bounded Confidence Modell. Haben wir nicht gemeinsam gefunden. Er hatte das definiert. Aber er konnte keinen Computer bedienen und ist ein ganz traditioneller Mathematiker, der macht das eben nicht mal mit Bleistift und Papier, sondern, also ich finde das entsetzlich, mit Kugelschreiber und Papier. Und damit schreibt er. Der konnte das Modell aber nicht berechnen, weil das ist natürlich, mit 5 Meinungen war der schon am Ende. Und die Frage ist natürlich, wie hängen die Endzustände? Geht das gegen Konsens oder wird das überhaupt stabil? Das zu rechnen von Hand ist ziemlich schnell ziemlich blöd. Und das konnte er nicht. Das wusste er ja, ich rechnete ziemlich wüste Geschichten schon, nämlich meine Solidarnetzwerke in zweidimensionalen Welten. Und er nervte mich immer wieder und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt programmiere ich das. Und dann habe ich das eben programmiert. Und wenn man unsere erste große Veröffentlichung darüber anguckt, dann ist das noch so eine Welt mit 625 Individuen. Wobei sich die 625 dadurch erklärt, dass ich einfach das Modell auf ein Gitter gelegt habe von 25 mal 25 und dann jeden mit jedem habe kommunizieren lassen, weil das für mich einfacher war, das so rum zu programmieren. Ich meine, damals programmieren war noch was anderes als heute. Selbst den Cursor musste ich selbst programmieren. Also von den Programmierzeilen, da betraf vielleicht 1% das wissenschaftliche Problem. Der Rest war einfach Pixelkontrolle, Speicherkontrolle und so ein Zeugs. Also extrem ineffizient. Und dann habe ich das programmiert, sein Modell. Und habe das dann eben auch wirklich nach kurzer Zeit so programmiert, dass man das einfach brutal durchrechnen konnte, alles. Asymmetrische Konfidenzintervalle und all so ein Zeugs und hat alles auch sehr schön visualisiert. Und dann hatten wir ziemlich viel zusammen. Wir wussten auch, das, was wir jetzt hatten, da hätte man 5 Aufsätze rausschreiben können. Und damals begannen ja die Zeiten, wo die kleinste publizierbare Einheit, da musste man hin und die in die Welt hauen. Davon möglichst viele. Und wir haben uns damals gesagt, nee, das machen wir nicht, was jetzt hier die Mode wird. Wir packen alles zusammen, was wir wissen, und schreiben einen langen Aufsatz da rein. Und wir veröffentlichen das, wo alle Zugang zu haben. Und das war JAS, Journal of Artificial Societies and Social Simulations. Ich war der Chair von dem Konsortium, dem die Zeitschrift, das ist eine Online-Zeitschrift, gehörte. Das Problem war, ich wusste, die Sachen, die ich schrieb und dann programmierte, konnte ich in keiner philosophischen Zeitschrift veröffentlichen. Weil das war farbig, zum Beispiel. Und das war wesentlich farbig. Also, was tun? Und damals habe ich mit 6 anderen zusammengeschlossen, wir machen die Zeitschrift selbst. Wir machen eine auf, wo man das veröffentlichen kann, was wir jetzt so machen. Und wir machen dieses Ding sofort Open Access und es ist rein online. Bedingung ist, bei allen Bildern, die wir da aufnehmen, es muss auf dem primitivsten Computer, den es gibt, noch darstellbar sein. Und wer immer es in dieser Welt bis zum Internet schaffte, sollte die Zeitschrift lesen können. Das waren die von vornherein die Prinzipien. Das haben wir auch gemacht. Und die Zeitschrift ist wohl etabliert. Die ist wirklich wohl etabliert. Und wir haben die dann, also die, ich habe immer wieder Angebote gekriegt. Die wollten die abkaufen, Springer und alle möglichen Verlage. Was wollten wir haben? Und ich habe jede Verhandlung abgelehnt, wollte auch nicht wissen, was die bieten. War alles egal, wir würden nie verkaufen. Aber dann begannen auch die ersten zu sterben, denen es gehörte. Und dann haben wir die Zeitschrift verschenkt. Und zwar an diese European Social Simulation Association. Das ist die Vereinigung sozusagen der Modellierer da in Europa. Und die haben das dann gekriegt, haben das gerne auch übernommen als ihr Journal. Die hatten nämlich keins. Und damit ist das eben auch in vernünftigen Händen. Und die Politik ist die gleiche geblieben. Das ist Open Access. Allerdings nimmt die Zeitschrift auch Geld, wenn Leute Geld haben, um da so eine Open Access Publikation zu machen. In der haben wir das damals veröffentlicht, diesen ersten Aufsatz. Und das war eben auch wirklich der erste Aufsatz, der das verband. So ein beweisender Zugriff. Also zum Beispiel ein Beweis für Stabilisierung in endlicher Zeit. Das war alles nicht trivial erstmal. Und darüber hinaus eine rigorose Analyse, was da passiert in Abhängigkeit von Größe der Konfidenzintervalle und verschiedenen Formen von Bias in den Konfidenzintervallen. Und das ist im Übrigen bis heute der erfolgreichste Artikel der Zeitschrift. Es ist nichts so häufig zitiert worden in JAS wie dieser Artikel von uns. Und ich glaube, unser Artikel ist verantwortlich für 10% aller Zitationen von Jass außerhalb von Jass, also ein riesiger Anteil. Und wenn man Google Scholar anguckt, ich meine, das ist mein erfolgreichster Aufsatz. Aber es ist so gewesen, ich habe damals gedacht, das ist jetzt getan. In gewisser Weise war das ein Gefallen, den ich einem Freund tun wollte, weil der mich auch nervte, dass er das nicht da geregelt kriegte mit seinem Kugelschreiber und dem Blatt Papier und der sich ja weigerte, programmieren zu lernen. Der weigerte sich sogar am Computer zu schreiben zu lernen. Der macht nur E-Mails am Computer. Und das ist natürlich absolut verheerend letztlich. Aber nun gut, jeder Jeck ist anders. Aber dann passierte was, womit ich nicht gerechnet hatte. Und das ist, der Aufsatz wurde aufgegriffen wie verrückt. Ich habe das für langweilig gehalten, ehrlich gesagt, was wir da gehabt haben. Und hab gedacht, das mit ein bisschen sich hinsetzen und mal im Kopf überschlägig, das ist doch alles klar, was da passiert. Das war aber ganz anders. Der Artikel wurde unglaublich aufgegriffen und der Grund dafür war, jedem fallen sofort zig Einwände ein gegen das Modell. Aber weil das Modell so einfach ist, fällt auch jedem sofort ein, wie man den Einwand durch eine Modifikation in das Modell einbauen kann. Und das passierte im großen Stil. Das führt natürlich jedes Mal zu einer Zitation und erklärt zum großen Teil auch, warum das so erfolgreich wurde. Das war nicht einfach ein Modell, das war eine Plattform, um zu starten. Das hatte ich gar nicht gemerkt. Dann passierte aber noch was. Und das ist erst ein paar Jahre her. Vielleicht 6 Jahre, vielleicht 7 Jahre. Das ist jetzt 20 Jahre her, dass das Ding erschienen ist. Ich bemerkte an einem bestimmten Problem, wir hatten was vollständig übersehen. Und was ich behauptet hatte über Langweiligkeit, das war Blindheit gewesen. Wir hatten immer geglaubt, wenn der Bereich derer, die man ernst nimmt, größer wird, dann wird die Bandbreite des Profils im Laufe der Dynamik immer kleiner, die Anzahl der Cluster wird immer kleiner und schließlich eben Konsens. Dass schließlich Konsens rauskommt, ist trivial sozusagen, weil das muss nur eins sein, diese Strecke, die man ernst nimmt, dann sind alle drin in einem Schlag. Was wir aber sowohl der Uli wie ich übersehen hatten, war, man kann in dem Modell für eine gegebene konstante Startverteilung, für ein bestimmtes Epsilon, das nach links und rechts, was ich ernst nehme, Konsens kriegen. Für ein größeres Epsilon, gleiche Startverteilung, aber wieder Dissens kriegen. Die Zahl der Cluster nimmt nicht monoton ab. Die Bandbreite nimmt nicht monoton ab, sondern da sind ganz verrückte Prozesse zwischendurch. Das hatten wir vollständig übersehen. Lag daran, dass wir zwar untersuchten, was passiert, wenn Epsilon immer größer wird, aber wir machten zufällige Startverteilung, rechneten bis Stabilisierung und mittelten dann. Und bei diesen Mitteln haben wir die ganzen Nicht-Monotonien in dem Prozess durch Mittelung übersehen. Und das ist mir erst spät aufgefallen, dass das so ist. Und jetzt sind wir kurz davor zu beweisen, ne, dass es genau endlich viele, ne, unterschiedlich für eine gegebene Startverteilung, genau endlich viele Weisen gibt, wie die Dynamik überhaupt verlaufen kann in Abhängigkeit von dem Epsilon. Und vermutlich können wir das wirklich rigoros beweisen. Und ich kann mit neuen Programmen auch angeben, wie viele das überhaupt sind, die es geben kann. Die sind schwer zu finden, weil da gibt es numerische Probleme, die will ich aber jetzt nicht hier mal ausführen. Jedenfalls, das Modell, ich hatte übersehen, dass man das erweitern kann und dass das richtig interessant ist. Und was die Langweiligkeit des Modells betrifft, grundlegende Dinge des Modells hatten wir falsch eingeschätzt, absolut falsch eingeschätzt. Und ja, dann haben wir später begonnen, andere Dinge noch da einzufügen, der Uli Krause und ich. Zum Beispiel, wenn ich Vorträge hielt über das Modell am Anfang, dann war der zweite Einwand, nachdem die Leute erst sagten, das hat mit Philosophie nichts zu tun, war, dass sie sagten, wo ist in dem Modell eigentlich die Wahrheit? Ich habe ja immer nur die Meinungen und dann machen die Durchschnittsbildung in einem bestimmten Bereich. Was ist mit der Wahrheit? Da wusste ich, ich wusste einen Ausflug, aber will ich nicht erzählen, aber keine wirklich gute Antwort darauf. Aber eines Morgens hatte ich plötzlich eine Idee, wie man das machen kann. Radikale Vereinfachung. Wir nehmen an, es gibt einen wahren Wert in diesem Einheitsintervall und wir haben eine konvexe Kombination. Aus der wahre Wert zieht mit einem bestimmten Alpha an und ich habe meine Bounded Confidence Dynamik mit 1 minus Alpha. Einfach eine konvexe Kombination. Das haben wir gemacht. Das war auch eine gute Idee. Die haben dann auch Philosophen, die jetzt in Social Epistemology interessiert waren, aufgegriffen. Aber das ist natürlich eine Modellierung. Da wird gar nicht modelliert, wie die Leute jetzt wirklich nach der Wahrheit suchen. Durch den Einfluss von Igor Duven, der hatte mich nach Löwen eingeladen. Der hatte durch einen dummen Zufall plötzlich unheimlich viel Geld für ein Projekt bekommen. Und dann konnte der Gastprofessoren bezahlen. Und der hatte die Idee, man kann die Blackbox aufmachen. Man kann die Details, wie die der Wahrheit näher kommen, das kann man doch modellieren. Wir konfrontieren die mit einer Münze, die Kopf oder Zahl hat, aber die kennen den Bias nicht. Und jetzt gucken die da drauf und dann schreiben die ihre Meinungen entsprechend den Experimentresultaten fort. Und damit gucken wir in die Details, wie das Signal von der Außenwelt in den Meinungsbildungsprozess eingeht. Und dann können wir mal gucken, ob welche, die in einem Social Setting Münzen werfen und den Bias versuchen herauszufinden, ob die besser werden, wenn sie zusammen das versuchen oder wenn sie alleine sind. Und wann wird besser? Und dieser Idee, der folgen jetzt nun weitere Papiere. Wir haben dann auch andere Dinge gemacht, noch der Ulrich Krause und ich. Was ist, wenn wir da so radikale Gruppen, also Radikalisierungsprozesse, das interessierte uns. Wir nehmen mal an, da sind Radikale irgendwo am Rande des Meinungsspektrums. In welchem Umfang haben die Erfolg? Normale, die ganz normal nach Bounded Confidence funktionieren, in ihren Band zu ziehen. Und woran hängt das? Das haben wir dann auch rigoros analysiert, ich immer mit den Simulationen. Und Uli trägt immer analytische Resultate dazu bei. Und diese Zusammenarbeit, also das ist schon richtig gut. Hier in Bayreuth habe ich immer tut das auch bis heute in vielerlei Hinsicht, mit dem Jörg Rambau und dem Sascha Kurz zusammengearbeitet. Und wir haben so Meinungsmanipulationsgrundlagenforschung betrieben zusammen. Wir haben so einen Bounded Confidence Prozess und wir wollen den in eine bestimmte Richtung lenken. Und wir können in jeder Periode eine bestimmte Meinung irgendwo platzieren. Was ist eine Platzierungsstrategie, über die wir, wenn wir wissen, in 10 Perioden wird eine Abstimmung gemacht, möglichst viel in ein Intervall reinkriegen, was gegeben die Kandidatenlage dazu führt, dass unser Kandidat die meisten Stimmen kriegt. Das kann man natürlich für Meinungsmanipulation einsetzen. Da kann man zu sagen, das ist Meinungsmanipulationsgrundlagenforschung. Aber das ist, glaube ich, eine einseitige Beschreibung. Das ist einfach eine technische Analyse. Wenn Leute Impfkampagnen machen wollen, müssen die sich auch fragen, wo holen wir die Leute ab? Und was ist eine effiziente Strategie und was nicht? all diese ganzen Sachen zu Meinungsbildungsdynamiken will ich jetzt aufschreiben und bin dabei, es zu tun, zusammen mit dem Igor Duven in einem Buch, das eben Bounded Confidence so richtig in Social Epistemology einbaut. Jetzt habe ich sie zugelatschert.
Ich weiß nicht, ich finde, man ist ziemlich sprachlos, wenn man so einen großen Zusammenhang hört. Man versteht irgendwie, wie so die Anfänge zum jetzigen Fortschritt führen. Was denkst du, Charlie?
Ja, das ist so ein Einblick, den ich so noch nie gehabt habe. Ich muss erstmal sacken. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch allgemein viel mitgenommen haben. Einfach wissenschaftliches Arbeiten, Dinge, die sie jetzt wissen, wo sie sich gedacht hätten, wenn ich die früher gewusst hätte damals, als das erste Mal das Modell entwickelt wurde, ja, dann wäre man deutlich schneller am Ziel gewesen. Das sind da so Gedanken, die man sich da macht, wenn man so zum Pro.
Ja, wurde. Also ich habe vieles spät gesehen, aber so ist das eben einfach auch, ne? Also, da gibt es so Punkte, aber das müsste man vielleicht auf einer Skizze mal erklären. Wie hängen diese Meinungsbildungsdynamiken, wie hängen die zusammen mit Netzwerktheorie, die jetzt so eine große Konjunktur hat? Und das hängt zusammen, sogar sehr eng. Aber sowas braucht eben einfach auch Zeit. Das braucht Zeit. Ich habe ein paar Mal richtig Glück gehabt. So mit. Ich konnte ja wegen P&E nicht mehr viel machen. Aber das Bounded Confidence Modell war vorher da. Das musste nur aufgeschrieben werden. Diese Truth-Erweiterung, es gibt einen wahren Wert, das ist mir während P&E eingefallen. So in Semesterferien konnte ich ja immer mal was machen. Dann besuchte ich auch den Ulrich Krause und dann kamen wir wieder irgendwie einen Schritt weiter. Und das da was zu machen war, das war in gewisser Weise Glückssache irgendwie auch, glaube ich. Ich habe mich anfangs auch nicht getraut, meinen Modellierungskram in P&E anzubieten. Ich habe das nicht von vornherein angeboten. Ich habe ganz normale andere Lehrveranstaltungen gemacht. Überhaupt nicht das Modellierungszeugs. Bis ich, aber das hat auch ein paar Jahre gedauert, dann dachte, du bist doch bekloppt. Ich meine, das sollen die doch lernen. Die müssen doch mit Modellen umgehen. Und die sollen das auch lernen. Das heißt, wir müssen doch anbieten Programmierkurse. Und dann ging das los, dass wir eben angefangen haben, Programmierkurse anzubieten. Und die haben wir als Komponente angerechnet, oder ich habe die jedenfalls damals angerechnet, in dem Basismodul. Ne, da war EDV und Multimedia. Und das konnte ersetzt werden durch einen Programmierkurs, was viel sinnvoller war, weil was da angeboten wurde in EDV und Multimedia, das war Sums. Aber das konnte ich erst nicht verhindern, aber durch den Programmierkurs konnte man das eben verhindern. Und das war sinnvoll, das so zu machen.
Also ich habe ihn mir als Verzahnungsseminar anrechnen lassen können.
Okay, ja, ist ja auch okay.
Ja. Agentenbasierte Simulation.
Ja, in den letzten Jahren habe ich das dann auch bedenkenlos gemacht und dann habe ich mich erst nicht getraut, meine eigenen Sachen da zu behandeln. Aber dann habe ich gedacht, das ist doch auch bekloppt. Also ich meine, das ist doch, stößt doch auf Resonanz. Ja gut, und inzwischen bin ich da skrupellos. Und
dann. Aber das finde ich schon auch einen interessanten Einblick, dass man als Professor, wo man doch dann auch für sein Modell sehr viel Bestätigung bekommen hat, auf der einen Seite diesen Druck fühlt, erstens diese klare Policy zu verfolgen, viele kleine Sachen zu publizieren, was diese Mode war, was sie vorher angesprochen hatten, und zweitens aber auch, das so da nach außen hin weiterzutragen, wo ich mir denke, wer, wenn ich sie, der wissenschaftliche Theorien dann nach außen vertritt, auch in den eigenen Studiengang rein.
Ja, ja.
Also wie viel er der gesellschaftliche Druck ausmachen kann.
Ja, man will ja auch nicht den anderen seinen Kram da sozusagen da reindrücken. Und tut man das jetzt gerade, wenn man das macht? Oder ist die bessere Beschreibung, man lässt die an der Forschungsfront teilnehmen? Und da war ich eben lange Zeit der Meinung, nee, ich kann das jetzt nicht machen. Das muss ich schon anderer Leute Kram machen. Und meinen Kram, den lassen wir. Also das wusste auch lange kein P&Eler, dass ich sowas machte. Weil ich redete da ja auch nicht drüber.
Ja, wir haben jetzt, ich glaube, so einen großen Umschlag über ihr Lebenswerk in der Akademie, in der Universität bekommen. Wir haben auch ein paar Tipps und was sie anderen noch mitgeben würden. Haben Sie noch Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten? Also haben Sie da irgendwie besondere Taktiken, wenn Sie etwas schreiben?
Es gibt ein grundsätzliches Problem, womit beschäftigt man sich überhaupt? Mhm. Und wir reden jetzt mal über junge Leute wie Sie, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ich will ins Wissenschaftssystem. Das ist heute gänzlich anders, als es zu meiner Zeit war. Zu meiner Zeit früher, ja, wie war das? Man beschäftigte sich mit was, fand was raus und das schrieb man auf und das veröffentlichte man irgendwo. Das Spiel kann sich keiner heute mehr leisten, weil in diesem System jetzt zählt an verschiedenen Stellen ausschließlich die Veröffentlichungen in ganz wenigen High-Impact-Journals. Das ist das, was zählt für Stellen, für Forschungsprojekte, aus denen man finanziert wird. Mich hat das entsetzt, das war aber in der Mathematik hier in Bayreuth, als ich merkte, dass die jungen Leute da, Doktorandinnen, Doktoranden, die fragten nicht sich, interessiert mich und darüber arbeite ich dann, sondern die kriegten eine Idee, was man publizieren könnte und begannen dann, sich damit zu beschäftigen. So hätten wir zu meiner Zeit nie gedacht. Das liegt natürlich nicht daran, dass die jetzt irgendwie opportunistischer wären oder karriereorientierter, sondern die Spielregeln sind einfach andere geworden. Und die Spielregeln sind heute schon bei der Promotion, die wird ja in der Regel durch Aufsätze wird die ja abgeliefert und die müssen in möglichst guten Journals veröffentlicht werden. Möglichst gut heißt High Impact. Und dann versuchen die da auf Biegen und Brechen, die da unterzubringen. Dann kriegen die im günstigsten Fall Revise and Resubmit. Das ist richtig günstig und das kann sich jahrelang hinziehen, bis das vielleicht genommen wird oder zum Schluss nicht genommen wird. Eine fürchterliche Prozedur. Das Ganze ist absolut daneben, weil der Impact-Faktor einer Zeitschrift, der wird ja gerechnet als, bestimmt als die durchschnittliche Anzahl von Zitationen, von Artikeln in diesem Journal innerhalb der ersten 2 Jahre nach Erscheinen. Manchmal wird eine etwas längere Zeit genommen. Die Verteilung der Zitationen ist absolut links schief. Und das heißt, ganz wenige Artikel bringen die Masse der Zitation einer Zeitschrift. Das heißt, wenn man den Impact-Faktor nimmt und jemand hat in einem High-Impact-Journal veröffentlicht, heißt das überhaupt nichts über die Resonanz dieses Artikels. Der Impact-Faktor kann allenfalls, aber auch dagegen gibt es große Bedenken, genutzt werden, um wird über die Attraktivität der Zeitschrift zu sagen, aber nicht über die Individuen und deren Artikel. Praktisch durchweg in Bayreuth ist das inzwischen so, das ist aber in der Frankfurt School, also auch so, das ist praktisch überall so, wird auf Veröffentlichungen in High Impact Journals geguckt. Die Veröffentlichung da drin, das ist praktisch eine Lotterie. Die werden so geflutet, dass die sowieso nur was nehmen, wo alle Reviewer sagen, ja, das ist gut. Aber das ist ganz selten. Und wenn schon einer sagt, ist nicht gut, was passieren kann, dann fliegen die da schon raus. Und deshalb ist das eine richtige Lotterie. Ich glaube, dass die Lotteriekomponente bei wissenschaftlichen Werdegängen heute viel, viel größer ist als früher. Glück musste man immer ein bisschen haben. Aber jetzt muss man, glaube ich, richtig viel Glück haben. Das zerstört in vielerlei Hinsicht, glaube ich, faktisch die Freude an der wissenschaftlichen Arbeit. Auch diese langwierigen Prozesse mit Revise and Resubmit. Und das war früher, glaube ich, schon anders. Ich glaube, das ist nicht mehr so schön, wie das mal war. Und es ist insgesamt kontraproduktiv, das so zu machen. Man kann nicht, also ich meine, die Verführung für mich hier ist jetzt zu sagen, machen Sie einfach Ihr Ding und beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie interessiert. Ich habe das gemacht, aber ich habe große Zweifel, ob das ein Ratschlag ist, den ich wirklich geben sollte, weil dieses Spiel, was jetzt gespielt wird, da kann man vielleicht, wenn man meinem Rat folgt, doch ziemliche Schwierigkeiten kriegen. Und deshalb, also ich gebe den nicht, diesen Rat, obwohl das ist, was ich mir noch leisten konnte. Ich habe Zweifel, ob sich das heute jemand leisten kann, so darüber zu denken.
Wodurch glauben Sie, ist dieser Wandel zustande gekommen?
Wie ist dieser Wandel zustande gekommen? Also, ein Punkt war sicherlich, dass geguckt wurde nach irgendwie Performance Indicators, Key Performance Indicators. Und immer wenn man mit sowas anfängt, dann entstehen natürlich Anreize. Also man, was will man mit Key Performance Indicators? Man will irgendeine Qualität, die schwer messbar ist, doch messbar machen. Der Effekt kann ganz schnell sein, dass dann diejenigen, die so bewertet werden, antizipieren das natürlich. Und die versuchen dann, den Wert entsprechend der Indikatoren zu maximieren. Wenn man das aber versucht, kriegt man ganz schnell was ganz anderes raus, als das, was man eigentlich damit messen wollte. Und das sind die Effekte, die da ganz schnell auftreten. Also wenn die mir mit Key Performance Indicators kommen, dann ist man sehr schnell bei der kleinsten publizierbaren Einheit, die man jetzt in diesen Markt reinschmeißt. Ne? Weil das wird mich richtig weiterbringen, wenn jetzt hier High Impact, pipapo, was Kurzes, High Impact. Das wär schon toll. Und dann geht das so los. Es gibt was anderes. Also man musste früher für eine Dissertation musste man ein Buch schreiben. Das ist vorbei. Es werden eben die haben 25 Seiten, diese Teile, häufig nur 20, was jetzt einsetzt, ist, die wollen, wir haben gerade mit ein paar Leuten sogar was bei Nature Scientific Reports über unsere Immunitätszertifikate veröffentlicht gekriegt. Das ist der Aufsatz, der ist sehr klein, aber Additional Material ist riesig groß. Also man muss jetzt was ganz Kleines produzieren erstmal. Und wen das interessiert, der muss immer zwei Bildschirme offen haben, weil der muss das da lesen und das Additional Material, wo das Ganze wirklich ausgeführt ist, das ist ja auch noch da. Ich empfinde das als jenseits von Gut und Böse, dass ich so jetzt lesen soll. Diese kurzen Teile insgesamt führen natürlich dazu, hat auch Doktorandinnen, Doktoranden, die können nicht mal mehr bis zum Tellerrand der Disziplin gucken, weil das ist alles klein, klein. Und Überblick ist nicht mehr da. Und der Überblick, der ist auch in diesen kleinen Papieren nicht zu geben. Das sind andere, das sind Bücher, das ist die breitere Perspektive. Und selbst die sind ja schon auf dem Fokus in bestimmter Weise. Also, was da passiert, ist eine sehr, sehr starke Fragmentierung so in den Wissenschaften. Man kann nicht mehr erwarten, dass Doktorandinnen, Doktoranden irgendwie ein Gefühl für ihre Disziplin hinterher hätten. Das ist nicht mehr so. Es ist natürlich eine eigene Kampfaufgabe, wie man in Zeiten, wo viele in den Wissenschaften jetzt arbeiten, wie man da die Kommunikation untereinander organisiert, dass man auch das größere Bild noch kriegen kann. Und das müssen eigentlich, ich meine das hier, alle lernen, anderen mitzuteilen in einer für die anschlussfähigen Sprache, wie das zusammenhängt mit anderen. Ich wollte ja hier in Bayreuth, habe ich auch ein Konzept für geschrieben, so eine Komponente einziehen in die gesamte Doktorandinnen-Doktorandenausbildung. Wissenschaftsintegration, Reflexion und Kommunikation. Wo die in Lernen den größeren Blick und sich auch untereinander austauschen in gemeinsamen Seminaren. Ich habe ein Seminarprogramm dafür entworfen. Alles, da hat die Hochschulleitung auch irgendwie viermal beschlossen, ist aber nie eingeführt worden. Letztlich aus niederträchtigen Motiven, über die, wo ich Namen nicht nennen will, und im Sande verlaufen. Aber Initiativen dieser Art braucht es, um da überhaupt den Laden sozusagen zusammenzuhalten.
Aber also, was ich jetzt bisher mitgenommen habe, ist, dass es sich für mich in meinem Kopf dann konzeptionell einfach ausschließt, fast schon in der Wissenschaft dann auch richtige Fortschritte zu machen, wenn es nur noch darum geht, wie kann ich möglichst meine kleinste Einheit publizieren und schon nur daran forsche, was ich überhaupt erst publizieren kann.
Das sind die gefährlichen Tendenzen. Man kann versuchen, sich dem zu entziehen oder unter diesen Randbedingungen gleichwohl noch das Beste zu machen. Also ich sage auch nicht, man soll den Weg in die Wissenschaften nicht mehr gehen, das sage ich nicht. Aber es ist ein sehr steiniger Weg und es ist eine große Lotterie, da Komponente da drin. Man sollte nicht glauben, dass die sich da durchsetzen, hinterher, dass das die leistungsfähigsten waren. Da haben Leute Glück gehabt, und zwar richtig Glück gehabt. Ich glaube, man kann immer noch was machen. Vermutlich würde ich es wieder versuchen, wissend, was jetzt los ist. Als ich selbst mich da für den wissenschaftlichen Weg entschieden habe, kann man nicht sagen, dass das ein wohlüberlegter Weg war oder eine wohlüberlegte Entscheidung. Ich bin da reingeraten, die boten mir eine Stelle an. Welche Risiken ich einging, wusste ich nicht. Das ist mir erst hinterher klar geworden und da war es für einen Ausstieg zu spät. Das hätte auch schief gehen können. Das Programmieren war auch eine Absicherungsstrategie, denn ich wäre nicht verhungert. Da war es schon zu spät. Um da so eigentlich zu spät, dann hätte ich das alles ein bisschen früher machen müssen. Ich war schon sehr alt, als ich merkte, jetzt zählen plötzlich Impact-Faktoren. Ich selbst, es gibt einen so einen Indikator, das ist der Hirsch-Index. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der Hirsch-Index, das hat sich ziemlich durchgesetzt. Der Hirsch-Index geht so: Alle Publikationen, die Sie haben, werden sortiert und zwar absteigend nach der Anzahl der Zitationen, die die bekommen haben. Und dann ist der Hirsch-Index diejenige Zahl, für die gilt, es ist die höchste Zahl Ihrer Publikationen, die genau diese Anzahl von Zitationen hat. Haben Sie einen Hirsch-Index von 14, dann haben Sie, wenn die Publikationen der Reihe nach geordnet sind, mit meistzitierten Beginnen, genau 14, die mindestens 14 Mal zitiert wurden. Aber Sie haben nicht 15, die 15 Mal zitiert wurden. Das ist der Hirsch-Index. So funktioniert er. Wir müssen erst rein nach Zitationszahl. Und dann gucken wir nach der höchsten Zahl x, ne, für die Sie mindestens x Publikationen haben. So. Als ich davon das erste Mal hörte, da war ich schon uralt. Und dann, ja, dann habe ich festgestellt, auch unter dem Index habe ich ziemlich viel Glück gehabt. Dann schließlich.
Was ist denn Ihr Hirsch-Index, wissen Sie?
Meiner, der muss bei 29 sein. Ich habe 29, die jedenfalls 29 Mal zitiert wurden. Ich habe aber ein Ding dabei, das ist eben fast 3000 Mal zitiert.
Bringt auch nichts.
Von meinen, ich weiß es nicht, 6.500 oder sowas. Das ist sehr viel im Übrigen. Also, ich weiß nicht, wenn ich. Also,
keine Ahnung.
Also, früher hier habe ich mal geguckt, wie stehe ich eigentlich da in der Fakultät da. Also, da hatte ich. Also mehr als die besten 25% zusammengerechnet oder sowas. Aber da bringt natürlich...
Ungewollt.
Ja.
Unintendiert.
Unintendiert, und da bringt dieser Bounded Confidence Aufsatz, der bringt ja da unglaublich viel. Das sieht man auch. Das ist eine ganz linksschiefe Verteilung wiederum. Und auf diese Sachen wird geguckt. Ich meine, man müsste, wenn man jetzt auf die Qualität der Leute guckt, nicht auf den Impact-Faktor der Journale, in denen sie publizieren, sondern auf den individuellen Impact. Und das heißt, da würde man eben auf die Zitationen gucken. Weil, ich meine, Zitationen ist natürlich so ein Einwand. Sind das positiv oder negativ, ne? Zitationen? Aber in den meisten Disziplinen sind das schon positiv Zitationen. In Jura ist es manchmal ein bisschen anders. Da gibt es auch so Fußnoten wie abwegig wie immer. Ne? da irgendwie 10 Leute.
Das ist auch ein bisschen traurig.
Ja, das ist es auch. Also, ich persönlich glaube, ich habe im richtigen Zeitfenster gelebt. Ich möchte nicht wesentlich früher geboren worden sein. Ich möchte aber auch nicht wesentlich später geboren worden sein. Und ich beneide Sie nicht um Ihre Zukunft. Die wird schwerer. Da werden sehr schwere Entscheidungsprobleme anstehen.
Immerhin weiß ich schon mal, dass ich nicht in die Wissenschaft will.
Überlegen Sie es sich.
Ja, das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen. Die Frage, was die Zukunft für Sie bringt. Aber ich würde denken, da Sie das eine Projekt mit P&D abgeschlossen haben und nun das zweite Projekt fertig machen, ist das Ihre Zukunft?
Natürlich. Ich will einfach weitermachen. Ich meine, das ist klar, das ist die große Masse meiner Geburtstage weit hinter mir liegt. Vielleicht habe ich noch ein paar. Ich will einfach weitermachen. Ich habe nichts anderes gelernt und ich habe zu nichts anderem Lust.
Perfekt.
Das ist eine gute Mischung. Das ist die Top-Mischung, würde
Sehr
ich sogar
effizient.
Sagen. Ich denke, das ist in einer guten Art und Weise auch schöne Abschlussworte sind, oder? Was sagst du?
Ich bin, Fan.
Hexmann, es war eine Ehre, hier in der Bibliothek sitzen zu dürfen. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht zuzuhören.
Ja. Ich habe auch sehr viel gelernt.
Ja. Und wer jetzt noch zuhört, der hat es auch gut durchgeschafft.
Ich habe auch gerne darüber gesprochen.
Das ist doch schön.
Das freut uns.
Dann cool. Vielen lieben Dank.
Das war nun die letzte Episode der Hexmann-Trilogie. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Sonderformat des P&E-Podcasts gefallen hat und freuen uns schon sehr, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu können.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E-Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken und oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!